Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Rabe vom Donnerstag, dem 7. April 2016. Das sind die Themen von heute. Panama Papers helfen dem Kampf gegen Steuerhinterziehung. Für Tax Justice Network Mitbegründer Bruno Gurtner stirbt die Hoffnung zuletzt. Minus 226 Grad und fast viermal so groß wie die Erde. Astrophysikerin der Uni Bern hat den mutmaßlichen neunten Planeten erforscht. Und Revision des Urheberrechtsgesetzes. Der Verband Swisskultur wehrt sich gegen eine schleichende Enteignung der Künstlerinnen und Künstler. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Karin Bachmann.
Rabe Info.
Und nun hat Wilmaral die aktuellen Meldungen des Tages.
Nicht alles, was legal ist, ist auch legitim. Schweizer Anwälte nutzen gesetzliche Grauzonen, um für Hochrisikokunden Geld zu waschen. In den Panama Papers finden sich zahlreiche Hinweise, dass Schweizer Anwälte äußerst zwielichtige Kunden betreuen. Möglich macht dies eine Lücke im Geldwäschereigesetz, wie SRF berichtet. Der Bund hat das Problem bereits erkannt. In einem Bericht verweist er darauf, dass bei Anwälten die Gefahr besonders groß ist, dass sie Geld waschen. Trotzdem sind sie im Gegensatz zu Banken und Treuhändern nicht dem Geldwäschereigesetz unterstellt. Die Panama Papers bestätigen das nun mit zahlreichen Beispielen, ausgewertet von Sonntagszeitung und Le Matin Dimanche. Hier wäre also die Politik gefragt, ein Vorstoß, auch Anwälte dem Geldwäschereigesetz zu unterstellen, ist allerdings vor 3 Jahren noch gescheitert. In Island fordern die Panama Papers die ersten politischen Köpfe. Nach massiven Protesten hat die isländische Regierung gestern Abend den Weg für Neuwahlen freigemacht. Sie finden im Herbst statt. Nach zahlreichen politischen Verwirrspielen nimmt nun auch Ministerpräsident Sigmundur Gunnlaugsson wohl definitiv den Hut wegen seinen Verbindungen zu Briefkastenfirmen. Warum aber ist die Empörung in Island so viel größer als anderswo? Jón Gnarr, Anarchist und ehemaliger Bürgermeister von Reykjavík, erklärte das gegenüber den Spiegel mit den speziellen isländischen Gesetzen. Seit der Finanzkrise 2008 dürfen IsländerInnen kein Bankkonto mehr im Ausland eröffnen, kein Geld außer Landes bringen. Und der Premierminister habe mit seinen Briefkastenfirmen genau das getan. Mehr zu den Panama Papers hören Sie später im Rabe Info. Auch in der Schweiz wird mit Menschen gehandelt, um sie als Arbeitskräfte auszubeuten, nicht nur im Sexgewerbe, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Das belegt eine Studie der Universität Neuenburg. Die Studie sagt nichts darüber aus, wie verbreitet Arbeitsausbeutung ist, sie zeigt aber, welche Wirtschaftsbereiche besonders betroffen sind. Unter anderem sind das Hauswirtschaft, Hotellerie, Gastronomie, Baugewerbe und Landwirtschaft. Die große Mehrheit der Opfer sind ausländische Arbeitnehmende. Die erste diesbezügliche Studie in Auftrag gegeben hat das Bundesamt für Polizei, FEDPOL. Sie zeigt, dass die zuständigen Organisationen zu wenig auf das Thema sensibilisiert sind und ungenügend zusammenarbeiten. Das will das FEDPOL nun ändern im Rahmen eines nächsten nationalen Aktionsplans gegen Menschenhandel. Das Berner Gurtenfestival geht beim Ticketverkauf neue Wege. Zukünftig müssen sich alle Festivalbesuchende registrieren. Leute, die bereits ein Ticket haben, müssen das bis am 23. April nachholen. Ansonsten verfällt das Ticket und das Geld wird zurückerstattet. Wer es versehentlich verpasst, hat ab dem 25. April nochmals die Chance, ein Ticket zu kaufen. Der Schweizer Konsumentenschutz lobt die Neuerung als wichtigen Schritt in der Bekämpfung des Graumarktes mit überhöhten Preisen und Fälschungen. Dafür müssen die KundInnen nun allerdings in Kauf nehmen, registriert zu werden. Zum Wetter. Morgen Freitag bleibt es den ganzen Tag wolkig und regnerisch bei kühlen 7 Grad. Samstag, Sonntag ist es freundlich, ziemlich sonnig, trotz Wolkenfeldern und wieder wärmer bei am Samstag bis 11, am Sonntag bis 16 Grad.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Endlich ein bisschen Gerechtigkeit für die betrogene Bevölkerung weltweit. Das dachten sich in den letzten Tagen viele engagierte Kämpfer und Kämpferinnen gegen die globale Steuerflucht und Steuerhinterziehung. Denn die sogenannten Panama Papers bringen etwas Licht ins Dunkel der dubiosen Geschäfte mit Briefkasten oder Offshore-Firmen. Seit das internationale Konsortium des investigativen Journalismus die Leaks der in Panama angesiedelten Anwaltskanzlei Mossack Fonseca veröffentlicht hat, wird der Ruf wieder lauter. Der Ruf, dass Steuerbehörden weltweit endlich mehr gegen Steuerflucht und Steuerhinterziehung tun sollen und sogenannte Steueroasen austrocknen. Schon seit über 10 Jahren engagiert sich die weltweit tätige Organisation Tax Justice Network für mehr Steuergerechtigkeit. Mitbegründer und ehemaliger Präsident ist der Ökonom Bruno Gurtner. Michael Spahr wollte von ihm wissen, was in ihm vorgegangen ist, als er von den Panama Papers hörte.
Innerlich habe ich mich sehr gefreut. Das ist jetzt das dritte Mal, dass solche Stapel von Dokumenten veröffentlicht wurden, geleakt worden sind, und das macht mir natürlich Freude. Und das zeigt einen enormen guten Blick auf die Welt des schmutzigen Geldes.
Wirklich überraschend waren viele Inhalte der veröffentlichten Panama Papers für den Steuerhinterziehungskenner Bruno Gurtner zwar nicht, besonders erfreut aber war er, dass das Konsortium der investigativen Medienschaffenden so viel Zeit und Mittel aufgebracht hatte, die in Panama geleakten Dokumente so tiefgehend zu analysieren.
Das zeigt auch, und das ist jetzt das Spezielle an diesen neuesten Panama Leak, dass die Überrolle von Helfershelfern, also von Treuhändern und Advokaten. Und damit konnten natürlich Milliarden oder Billionen und Trillionen versteckt werden. Dahinter steckt Steuerhinterziehung, dahinter steckt Geldwäscherei, Korruption, Kriminalität. Auch wenn jetzt heute von einzelnen Zeitungen oder Kommentatoren auch immer wieder betont wird, Offshore-Konti zu haben, das sei legitim, das mag durchaus sein, aber sie nicht anzugeben, das ist alles andere als legal und legitim.
Für Bruno Gurtner, Mitbegründer und ehemaliger Präsident des Tax Justice Networks, ist klar, jetzt ist die Politik gefordert. Steuerbehörden weltweit müssten nun endlich legale Mittel erhalten, gegen steuersündige Reiche vorzugehen. Er formuliert dabei alte Forderungen seiner Organisation, wie zum Beispiel das sogenannte Country-by-Country-Reporting.
Das ist die länderweise detaillierte Berichterstattung von Unternehmungen, also was tun und machen sie in den einzelnen Ländern. Das geht vor allem eben die international tätigen Gesellschaften an. Und dazu gehören auch die sogenannten Tax Rulings. Das sind Abmachungen, die Unternehmungen bereits haben mit Steuerbehörden in einzelnen Ländern. Da ist ja Luxemburg ist das gute Beispiel. Da sind geleakte Dokumente herausgekommen. Ebenso von großer Bedeutung ist auch wieder Englisch Beneficiary Ownership. Das bedeutet, die wirtschaftlich Berechtigten, letztlich Berechtigten von Unternehmungen und von juristischen Gesellschaften aller Art, die müssen bekannt sein. Und diese Informationen müssen nicht nur an Steuerbehörden gehen, sondern das muss in der Öffentlichkeit bekannt sein.
In der EU laufe zwar eine dementsprechende Debatte, erzählt Bruno Gurtner, allerdings zeigten von dort geleakte Vorschläge, dass die EU nicht wirklich weit gehen wolle. Immerhin wollen jetzt immer mehr Länder, auch die Schweiz, beim sogenannten automatischen Informationsaustausch mitmachen. Das bedeutet, Banken geben Steuerbehörden einmal jährlich Kontodaten und Kontostände von ausländischen Personen durch. Diese werden dann den Steuerbehörden des Heimatlandes des Kontobesitzenden mitgeteilt.
An diesem System hat man in den letzten Jahren doch ziemlich viel gearbeitet und einige Fortschritte gemacht. Aber es zeigt sich jetzt, dass die Durchsetzung und die Durchführung, die Realisierung eben ungenügend ist und da müssen wir zusätzliche Anstrengungen machen.
Ein Problem ist, viele Länder sind nicht auf der Liste der kooperierenden Staaten. Nicht nur Panama ist so ein blinder Fleck, sondern auch die USA, die mit dem sogenannten FACTA-Abkommen den Informationsaustausch auf ihre Weise regelt. Auch die Schweiz spreche zwar laufend von der Implementierung dieses automatischen Informationsaustausches und somit dem Ende des Bankgeheimnisses, allerdings bietet laut Bruno Gurtner auch die Schweizer Weißgeldstrategie viel zu viele Schlupflöcher für Steuersündigende.
Zwei Drittel der Welt wird in diese Strategie ausgelassen. So kann man dann sagen, dass für einige Länder, das sind die reichen Länder Europas, der EU, OECD, die haben dann eine Weißgeldstrategie und das übrige Geld, das kann immer noch schwarz sein. Es ist also eine Zebrastrategie.
Das sagt Bruno Gurtner, Mitbegründer und ehemaliger Präsident des Tax Justice Networks. Der Ökonom arbeitete bei der entwicklungspolitischen Organisation Alliance Süd im Programm Internationale Finanzfragen.
Rabe Info.
Die Meldung versetzte die astronomische Welt in Aufruhr. Konstantin Batkin und Mike Brown vom California Institute of Technology verkündeten Anfang dieses Jahres, dass sie wahrscheinlich einen neunten Planeten in unserem Sonnensystem entdeckt hatten. Dies schließen die beiden amerikanischen Forscher aus der Bewegung von Objekten im sogenannten Kuipergürtel. Seither versuchen Planetenforscher und Forscherinnen auf der ganzen Welt, mehr Informationen über Planet 9 zu sammeln und ihn zu lokalisieren. Wie groß und wie hell ist dieser neue Planet, falls es ihn wirklich gibt? Wie warm oder kalt ist er und mit welchem Teleskop könnte man ihn finden? Diese Fragen wollten Christoph Mordassini, Professor an der Universität Bern, und seine Doktorandin Esther Linder beantworten. Ich habe Esther Linder gefragt, wie sie denn Objekte erforscht, die 700 Mal weiter entfernt liegen als die Erde von der Sonne.
Wir arbeiten mit einem Computerprogramm, wir machen Simulationen. Und das Ganze hat angefangen mit einer Publikation im Januar, dass es wahrscheinlich noch einen neunten Planeten im Sonnensystem gibt. Und wir haben das am Anfang ein bisschen mehr als Spielerei gemacht und mal die Parameter in unser Programm eingegeben und geschaut, was da rauskommt. Und dann fanden wir das spannend und vielleicht finden das ja andere auch spannend, haben wir uns gedacht. Und daraus ist dann die Publikation entstanden.
Sie sind ja zusammen mit Professor Christoph Mordassini von der Universität Bern Experten auf dem Gebiet der Planetenentwicklung mit Hilfe von Computermodellen. Aber normalerweise untersuchen Sie die Entstehung junger Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, also eigentlich viel weiter entfernt. Dann war das ja eigentlich für Sie ein Kinderspiel, jetzt diesen Planeten zu erforschen, der nur 700 astronomische Einheiten entfernt ist von der Erde.
Ja, also Was ich eigentlich vor allem studiere zusammen mit Christoph Mordassini ist schon extrasolare Planeten, das stimmt, also Planeten um andere Sterne, nicht in unserem Sonnensystem. Aber also wir schauen ja keine an, wir sind nicht am Teleskop und beobachten die. Von daher ist die Art der Arbeit ist eigentlich genau die gleiche, er fühlt sich einfach sehr nah an, weil er ja in unserem Sonnensystem ist. Und das gibt schon ein bisschen einen anderen Bezug.
Also Sie reden da mit ganz anderen Maßeinheiten, als ich denke, die Normalsterblichen jemals damit jonglieren.
Ja.
Also wenn Sie sagen, dieser neunte Planet fühlt sich nahe an, er ist ja eigentlich hinter den letzten Planeten Uranus und Neptun. Was haben Sie denn herausgefunden über diesen neunten Planeten unseres Sonnensystems?
Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein, er ist ja noch nicht beobachtet. Er ist nicht detektiert, es ist nicht bewiesen, dass es ihn wirklich gibt. Und wir haben mit unseren Resultaten, die sind sozusagen einfach gültig mit den Annahmen, die wir gemacht haben. Das heißt, wir haben angenommen, dass er zum Beispiel 10 Erdmassen schwer ist, dass er 700 mal weiter von der Sonne entfernt ist als die Erde. Und unter all diesen Annahmen haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass er einen Radius hat von 3,7 Erdradien. Und wir haben auch ausgerechnet, wie hell der Planet heute wäre. Und das ist natürlich interessant für Beobachter, weil sie dann wissen, wo, also mit welchen Helligkeitsgenauigkeiten, dass sie beobachten sollten, oder?
Sie reden da von Beobachten mit so quasi riesigen Superteleskopen, mit denen man solche Planeten beobachten kann.
Ja, genau. Auch die Entdeckung von Uranus war sehr ähnlich. Er wurde auch vorhergesagt aufgrund der Bahn von einem anderen Planet. Und später wurde er dann auch entdeckt. Und entdecken heißt dann schon, dass man ihn wirklich sieht an einem Teleskop optisch. Das müssen nicht so Riesenteleskope sein. Was wir auch am Schluss von unserem Artikel schreiben, ist, dass es gibt ein neues Teleskop in Produktion in Chile. Und das hat dann eine sehr hohe Genauigkeit in der Magnitude. Es ist sehr wahrscheinlich, dass spätestens dieses Teleskop dann sagen kann, ja, der Planet existiert und er ist da und da. Oder dass man ihn dann wirklich ausschließen kann und dann sagen kann, nein, es gibt keinen weiteren Planeten im Sonnensystem.
Also ist das auch ein Grund, weshalb man diesen Planeten bis jetzt noch nicht wirklich entdeckt hat, dass man noch nicht über genug gute Teleskope verfügt?
Ja, und der andere Grund ist auch, dass es schwierig ist, weil man nicht genau weiß, wo man schauen muss, sozusagen. Weil der Planet, wenn er auf einer Umlaufbahn von 700 astronomischen Einheiten ist, dann hat er ungefähr 20.000 Jahre, um einmal die Sonne zu umkreisen. Das heißt, er kann jetzt irgendwo sein, wenn wir schauen. Und wenn man dann so ein Teleskop schaut, nur einen ganz kleinen Ausschnitt vom Himmel an. Und das müsste die ganze Bahn abfahren, sozusagen. Und das braucht dann wieder viel mehr Zeit.
Soweit Esther Linder, Forscherin am Physikalischen Institut Bern.
Rabe Info.
Die digitale Revolution ist längst passé. Filme, Texte, Musik, alles ist downloadbar. Sozusagen des einen Freud, des anderen Leid. Denn immer noch haben Kulturschaffende nicht viel in der Hand, um ihre Werke vor Internetpiraterie zu schützen. Und Autoren und Autorinnen verdienen nichts, wenn ihr Werk einmal gekauft und mehrmals konsumiert wird. Dies soll sich nun ändern. Der Bundesrat hat einen Vorschlag zur Revision des Urheberrechtsgesetzes publiziert. Nun wird dieser heiß diskutiert. Mittendrin der Branchenverband Swiss Culture, der Dachverband der Organisationen der professionellen Kultur- und Medienschaffenden der Schweiz. Johanna Lier, Präsidentin von Swiss Culture, ist überrascht über die emotionsgeladene Debatte rund um dieses neue Gesetz.
Manchmal ist es befremdend, dass diese Diskussion so heftig ist, denn das Internet ist der Marktplatz der Zukunft und wir werden weiterhin auf finanzielle Verdienste angewiesen sein und das muss ja irgendwie organisiert sein, dass die Leute, die Geld verdienen wollen, das auch wirklich können. Und diejenigen, die das frei in Umlauf geben wollen, müssen das auch können. Also beides muss gewährleistet sein.
Frau Lier, jetzt läuft ja gerade die Revision des Urheberrechtsgesetzes. Sie von Swiss Culture haben eine Stellungnahme dazu verfasst. Das scheint ja ein ziemlicher Papiertiger zu sein. Gibt es wirklich eine große, nennenswerte Veränderung jetzt für Kulturschaffende in der Schweiz mit dieser Gesetzesreform, die der Bundesrat bis jetzt vorgeschlagen hat?
Nein, ich würde sagen, das ist nicht die große Revolution, sicher auf keinen Fall, sondern es handelt sich lediglich um eine Anpassung ans digitale Zeitalter. Also gewisse rechtliche Voraussetzungen, die eigentlich schon vorhanden sind oder schon gegeben sind, werden einfach angepasst auf die digitalen Verhältnisse.
Die Umstellung ins digitale Zeitalter ist eigentlich schon lange passiert. Jetzt diskutieren wir darüber, wie die Werke von Kulturschaffenden besser geschützt werden können im Internet. Also es passiert ja immer wieder, dass illegalerweise Filme hochgeladen werden, Musik hochgeladen wird und die Künstler und Künstlerinnen davon eigentlich keinen Rappen sehen. Was sehen Sie denn von Swisskultur für eine nötige Veränderung in dieser Hinsicht?
Also wenn es um das Hochladen, also im großen Stil jetzt von Filmen oder Musik geht, wie es zum Beispiel Kinoxto oder so praktiziert worden ist, wäre die Neuerung, dass auch die Provider in einem gewissen Sinne in die Verantwortung genommen werden. Also dass Provider auch die Pflicht haben, Player, die illegal hochladen, dass die verwarnt werden, oder wenn Urheber oder Urheberinnen sich melden und sagen, dass sie das bemerkt haben, dass dann die Provider auch verpflichtet sind, zu reagieren, dass man nicht einfach Werke raubkopieren, so quasi im großen Stil verkaufen kann über Werbeeinnahmen. Und dann geht es eigentlich darum, auch eine Rechtsdurchsetzung zu etablieren, die auch im Internet funktioniert.
Eine etwas konkretere Idee fordern Sie betreffend dem Verleihrecht für die Literatur. Wenn jetzt aktuell ein Buch an eine Bibliothek verkauft wird, darf die Bibliothek das zigfach verleihen und die Autorin, der Autor sieht davon eigentlich kein Geld. Was fordern Sie denn jetzt in der Revision des Urhebergesetzes?
Dass es einfach auf das Verleihen eine Entschädigung gibt, die auch über die Verwertungsgesellschaften dann an die Urheber und Urheberinnen ausbezahlt wird. Das ist aber auch eine Anpassung ans europäische Recht, weil in 23 EU-Staaten wird das schon längst praktiziert. Und die Angst ist ja, dass das zum Schaden der Bibliotheken sein wird und die dann weniger Bücher einkaufen können oder weniger Lesungen veranstalten oder die Gebühren werden teurer. Und man kann am europäischen Beispiel sehen, dass eben nicht so ist. Also das Verleihrecht ist schon etwas, was zum Gunsten der Autoren und Autorinnen funktioniert, aber eigentlich den Bibliotheken keinen Schaden zufügt.
Soweit Johanna Lier, Präsidentin des Dachverbands Swiss Kultur.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt es am Freitag wieder um 11 Uhr. Zum Nachhören gibt es das Info als Podcast unter www.rabe.ch und dort unter der Rubrik Rabe Info. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Michael Spahr und Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bachmann. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.